Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Der Präsident, den kaum jemand kennt, der SP-Politiker Bernhard Egg, ist für ein Jahr höchster Zürcher. Das Gefängnis, das soll sicherer sein. 3 Jahre nach einem spektakulären Gefängnisausbruch in Schaffhausen gibt der Kantonsrat grünes Licht für einen Neubau. Eine Niederlage, die weh macht. Am Tag nach der 1-5-Blamage gegen Basel hat sogar der FCZ-Präsident Angelo Canepa seinen Optimismus verloren. Und 20 Jahre engagiert gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern und jungen Frauen. Die Leiterin der Beratungsstelle Castagna ist unser Studiogast. Das Wetter morgen, am Morgen sonnig, dann tut's zu. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Kaum jemand weiss im Kanton Zürich, wer einmal gerade Kantonsratspräsident ist. Dabei ist der Kantonsratspräsident einmal für ein Jahr offiziell der höchste Zürcher. Bis heute war das der SVPler Jürg Drachsel. Als letzte Amtshandlung hat er am Morgen die Wahl von seinem Nachfolger bekannt gegeben.
Gewählt ist mit 166 Stimmen Bernhard Egg.
Der 52-jährige SP-Politiker Bernhard Egg aus Elg ist also der neue Kantonsratspräsident. Mehr zum höchsten Zürcher für ein Jahr im Beitrag von Peter Fritsche.
Dass der Bernhard Egg seit heute neuer höchster Zürcher ist, das ist keine Überraschung. Nach 2 Jahren als Vizepräsident ist man einfach reif für den Präsidentensessel, den grösste und bequemste Stuhl, zuvorderst im Parlamentssaal vom Zürcher Rathaus. Und darum hat auch der SP-Mann Bernhard Egg heute fest mit seiner Wahl dürfen rechnen. Nicht gerechnet hat er hingegen mit den 166 Stimmen, die er bekommen hat.
Also so ein gutes Wahlergebnis ist wirklich eine ganz tolle Überraschung und freut mich sehr. Es ist allerdings natürlich auch eine grosse Herausforderung, jetzt dieser Stimmenzahl auch gerecht zu werden.
Dass der Bernhard Egg so viel Sympathie geniesst, liegt sicher auch daran, dass er schon seit vielen Jahren im Kantonsrat politisiert. Vor 15 Jahren, also 1997, ist der SP-Mann Bernhard Egg ins Parlament gewählt worden. Unter anderem war er Mitglied von der Justizkommission, der Finanz- und der Sicherheitskommission.
Ich denke, es ist eine Anerkennung sicher auch für meine Arbeit von den letzten Jahren, die Kommissionsarbeit und auch jetzt schon ein bisschen die Arbeit als Vizepräsident.
Von Haus aus ist der Bernhard Egg Jurist. Er arbeitet heute als privater Rechtsberater. Und er ist Kirchenrat, als Mitglied der reformierten Kirchenregierung im Kanton Zürich. Der Bernhard Egg ist auch Vater von 2 erwachsenen Kindern. Seine Frau hingegen hat den heutigen Grosstag nicht mehr miterleben. Vor einem Jahr ist sie an Krebs gestorben. Als Ratspräsident und höchster Zürcher hat der Bernhard Egg politisch praktisch nichts mehr zu sagen. Das störe ihn aber nicht gross.
Es wird sicher einzelne Geschäfte geben, wo es mich ein bisschen zwickt, dass ich materiell nichts dazu sagen kann. Aber ich finde die Rolle faszinierend von der Sitzungsleitung und ich probiere den Leuten ihnen jetzt dann das Gefühl zu geben, dass da vorne einer hockt, der es im Griff hat.
Ein Sitzungsmoderator also, der aber sonst ein Jahr lang muss aufs Maul hocken, wenn es um politische Inhalte geht und der auch nicht abstimmen darf, ausser bei einem Stichentscheid. Dafür muss, oder vielmehr darf, der höchste Zürcher politischer Botschafter sein, bei allen möglichen Arten von Apero und Anlässen landauf, landab.
Also ich gehe grundsätzlich überall hin, das spielt keine Rolle, wer mich einlädt. Ich gehe nach 6 Leuten, ich gehe zum Schiessverband, wenn die mich einladen, da habe ich überhaupt kein Problem. Es wird einfach rein terminlich nicht möglich sein, alles wahrzunehmen. Ich kann auch jetzt schon Einzelne müssen absagen.
Heute steht jetzt aber zuerst einmal der Bernhard Egg selber im Mittelpunkt. Zu Elg bei Winterthur, wo er wohnt, gibt es heute Abend einen grossen Empfang. Zu Ehren vom neuen höchsten Zürcher.
Der Peter Fritsche über den neuen Kantonsratspräsident Bernhard Egg. Neuer erster Vizepräsident vom Zürcher Kantonsrat ist der Bruno Walliser von der SVP aus Volkenswil. Zweite Vizepräsidentin, die freisinnige Brigitta Joner-Gehwiller aus Urdorf. Mit einem Stuhlbein ein bisschen an der Gefängnismauer kratzen und schon hat es ein Loch drin. So hat ein Häftling vor 3 Jahren aus dem alten Schaffhauser Gefängnis ausbrechen. Am Stadtrand von Schaffhausen ist darum jetzt ein neues Sicherheitszentrum geplant, wo die Staatsanwaltschaft, die Polizei und eben auch ein neues Gefängnis reinkommen sollen. 77 Millionen Franken soll das kosten für Schaffhausen, eine richtig grosse Kiste. Heute hat der Kantonsrat grünes Licht gegeben, um mindestens mal weiter planen. Christa Eilin.
Das Schaffen aus dem Gefängnis müsse sicher werden, damit nicht ein Häftling einfach durch das Loch in der Mauer können ab und davon. Das war im Kantonsrat allen klar gewesen. Die meisten waren auch dafür gewesen, dass man ein grosses Sicherheitszentrum müsse realisieren, wo nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Polizei mit dabei sei. Und das brauche ich schon von Anfang an. Sonst hätte man ein Schnittstellenproblem, findet Willi Josel von der SVP, der Präsident der Justizkommission.
Also wenn die Polizei an einem Ort ist und auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft, dann muss man, wenn man dem Staatsanwalt etwas will, also ein Verbrechen vorführen, dann muss man quer durch die Stadt laufen, der andere mit der Handschelle da. Das ist doch kein Zustand. Darum ist das, der Handlungsbedarf ist da.
Der Willi Josel geht davon aus, dass der Kanton Schaffhausen trotz seiner Finanzprobleme so ein Sicherheitszentrum für 77,5 Millionen Franken verkraften
kann. Ja, so arm sind wir nicht. Also wir haben irgendwo 200 Millionen auf der Kante. Und hinterher, durch die Nutzung vom Klosterviertel, kommt natürlich mehr Geld ein, als was das ganze Gefängnis überhaupt kostet.
Das töne zwar schön, hat die FDP gesagt, aber Beweis dafür, dass man aus dem Klosterviertel mit Überbauungen wirklich das Geld einholen kann, die gäbe es nicht. Wenn die Stimmbürger in der Stadt nicht wissen, was in der Altstadt geplant sei, stimmen sie so einem Kredit in einer Abstimmung nie zu, hat Kantonsrätin Jeanette Storr gesagt. Sie, die auch in der Schaffhauser Stadtregierung für die Polizei zuständig ist.
Mir liegt etwas daran, dass wir für Gefängnis und Polizei die Bedingungen wirklich verbessern können. Und ich möchte nicht einen Scherbenhaufen, wie es in anderen Kantonen der Fall war, letzte mit den integralen Justiz- und Polizeizentren.
Jeanette Storr hat darum verlangt, der Kantonsrat solle erst dann so einen Grundsatzentscheid fällen, wenn man gesicherte Zahlen hat. Vielleicht erst in etwa 2 Jahren. Davon hat eine klare Mehrheit vom Kantonsrat aber nichts wissen wollen. Trotzdem war der Kantonsrat heute vorsichtiger gewesen, als der zuständige Regierungsrat Ernst Landolt eigentlich hätte wollen. Der Rat hat nur einmal grünes Licht gegeben, dass man so ein Zentrum solle planen soll. Aber ein Grundsatzentscheid, um so ein Zentrum wirklich zu realisieren, so einen Entscheid hat der Rat heute noch nicht fällen.
Der mutmaßliche Täter, der in der Nacht auf den Samstag im Niederdorf in Zürich einen Mann angeschossen und schwer verletzt hat, ist in Haft. Der Gesuchte, der offenbar Kontakt zu der Neonazi-Szene hat, ist in Deutschland verwitscht worden, sagt Destra Sauber von der Kantonspolizei Zürich.
Aufgrund von einem Hinweis, der bei der Kantonspolizei Zürich eingegangen ist, hat man den 24-Jährigen heute Morgen früh, kurz nach den 3 in Hamburg festnehmen. Zudem hat man bei ihm Schusswaffen sicherstellen. Ob es sich dabei um Tatwaffen handelt, wird jetzt abgeklärt. Die zuständige Behörde hat ein Auslieferungsersuchen für den Mann gestellt.
26-jährige Opfer von dieser Schiesserei liegt immer noch im Spital. Sein Zustand ist laut der Kantonspolizei stabil. Immer mehr junge Leute lassen sich zur Lehrerin oder zum Lehrer ausbilden. Für das nächste Schuljahr haben sich bei der Pädagogischen Hochschule Zürich 630 Personen angemeldet. Das sind 10% mehr als vor einem Jahr. Die Hälfte macht eine Ausbildung zur Primarlehrerin respektive zum Primarlehrer. Stark zugenommen, hat aber auch das Interesse zum Kindergarten und Unterstufe können unterrichten. Gegen den übermächtigen FC Basel verlieren, das allein ist noch kein Unglück. Wenn man von dem FCB aber im eigenen Stadion gerade mit 1-5 abserviert wird, wie der FC Zürich gestern, dann ist das doch ein mittelprächtiges Desaster. Und zu der sportlichen Blamage an, hat das Spiel auch noch vor fast leeren Rängen stattgefunden, weil Basler und Zürcher Fan aus Protest gegen Polizeipräsenz das Spiel boykottiert haben. Das ist auch für den FCZ-Präsident und Tour-Optimist Ancilla Canepa ein bisschen viel gewesen. Dorothea Simeon hat mit ihm geredet.
Was beschäftigt Sie mehr? Der sportliche Misserfolg oder die Fans, die wegbleiben?
Ja gut, im Moment beschäftigen mich natürlich ein Haufen Themen. Das eine ist sicher die sportliche Entwicklung in den letzten paar Monaten. Auch das aktuelle Spiel gestern gegen Basel. Ich meine, das ist alles andere als hochmotivierend. Und dann gibt es natürlich im Umfeld des Clubs Haufen Themen. Unter anderem natürlich die ganze Frage von der Sicherheit, auch gestern, dass wir fast vor einem leeren Stadion haben müssen spielen. Ich denke, die ganze Feierlichkeitsatmosphäre auf so einem Derby war natürlich zerstört gewesen. Es ist sicher bedauerlich, einfach bedauerlich, dass man die Badler-Fans irgendwo nicht hat können in die Stadt hineinbringen und dass sich dann Zeughaufen solidarisch erklärt hat, ist ja immerhin noch beeindruckend.
Ich möchte noch ganz kurz gleich noch auch beim Aspekt sportlicher Misserfolg bleiben. Wo klemmt es im Moment aktuell?
Ja, wissen Sie, wenn man die Antwort damit wüsste, dann könnte man sofort Lösungen suchen. Es ist klar, am Schluss ist die Mannschaft verantwortlich auf dem Platz. Und was wir gestern gesehen oder in den letzten paar Wochen gesehen, ist einfach eine Mannschaft, wo die Solidarität fehlt, wo der letzte Glauben an sich selber fehlt.
Man könnte auch sagen, wo demotiviert ist.
Ja, demotiviert, man hat dann manchmal den Eindruck, nein, ich glaube, die Mannschaft ist schon motiviert, sie gehen im Match rein, sie wollen etwas erreichen, aber sie sind einfach zu wenig stabil, als dass sie irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse, die halt in einem Match immer wieder gibt, mit denen können umgehen. Ich meine, wenn man denkt, wie viele Penalti, dass wir diese Saison schon verschossen haben, ich meine, das sind allein wahrscheinlich 15 Punkte, die wir da vergeben haben, weil es sind immer entscheidende Penalti gewesen, wo man ein Match so hätte können drüllen oder noch vorentscheidend in den Vorsprung gehen. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir unsere Erkenntnisse daraus können ziehen und vor allem nachher wieder gut in die neue Saison starten.
Sie starten mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Sie haben den Rolf Ringer schon verpflichtet. Wieso holen Sie nicht schon sofort ins Boot?
Ja gut, das war ein Entscheid, den wir miteinander getroffen haben. Wir haben Rolf Ringer nicht wollen, jetzt so kurzfristig in die Situation einrühren, ihm die Möglichkeit geben, die Mannschaft zu studieren, sich gut auf die neue Saison vorbereiten. Wenn jetzt die gleiche Situation gewesen wäre, auch mit dem Rolf Ringer als Trainer, wäre das für ihn ein schlechter Start gewesen. Und das haben wir so entschieden. Die Saison ist auch nicht fertig, oder? Also theoretisch können wir noch 9 Punkte holen.
Rein theoretisch. Sie glauben nicht mehr dran.
Ja, wissen Sie, glauben, das ist auch so irgendetwas, in letzter Zeit, mein Bauchgefühl, das eigentlich immer gut war, früher, das hat mich ein bisschen verlassen. Ich weiss es nicht. Ich hoffe natürlich irgendwo, zuhinterst in meinem Kämmerchen. Aber gross Optimist bin ich im Moment sicher auch nicht.
Der Kater nach der 1-5 Niederlage gegen Basel von gestern, das war der FCZ-Präsident Angelo Canepa. Der Gaetano Donizetti gehört zu den grossen italienischen Opernkomponisten vom 19. Jahrhundert. Und trotzdem, sein Poliuto ist noch nie in der Schweiz aufgeführt worden. Bis gestern, bis zu der Premiere im Opernhaus Zürich. Poliuto spielt um 250 nach Christus, zu einer Zeit also, wo die Römer ihren Leuten noch Christen zum Fraß zugeworfen haben. In Zürich hat es jetzt aber eine Art einen zeitgenössischen Poliuto gegeben. Cordelia Fankhauser hat ihn gesehen.
Vor gut 50 Jahren haben sie den Poliuto in Italien mal aufgeführt und dort ist der Titelheld am Schluss wirklich lebige Leute vorgeführt worden. Nicht zum Fraß vorgeworfen, aber immerhin, es hat Leute gehabt. In der Zürcher Aufführung haben sie die ganze Geschichte etwa 2000 Jahre verschoben in die Gegenwart. Und auf der Bühne hat es nicht römische Feldherren, es hat keinen Tempel und keine Leute, sondern eine Art Fabrikkeller mit einem Haufen dicken Lüftungsrohr. Da treffen sich die Abtrünnigen, die Christen, und da betet auch der Poliuto. Eigentlich hätte der Vittorio Grigolo, der Publikumsliebling aus der Bohème im Hauptbahnhof, die Rolle singen sollen. Aber wie das so geht in einem grossen Opernbetrieb, ist er ausgewechselt worden. Warum, weiss niemand so genau. Auf jeden Fall singt jetzt der Massimiliano Pisapia de Poliuto und er macht es vor allem laut. Der Poliuto ist eine von diesen Doppelgeschichten, die es in der Oper so häufig gibt. Einerseits ist es eine Liebesgeschichte. Der Poliuto liebt Paulina, sie aber liebt den Severo. Und wenn man dem dann so zulässt beim Singen, kann man sie gut verstehen. Weil der Massimo Cavaletti singt mit wesentlich mehr Zwischentönen und mit viel mehr Gefühl als sein Gegenspieler. Neben der Liebesgeschichte gibt es aber eben auch noch eine politische oder eine religiöse. Im römischen Imperium müssen alle den Jupiter anbeten und wer das nicht macht, wird umgebracht. Oder eben der Leuen zum Fraß vorgeworfen. Der junge Regisseur Damiano Micheletto interessiert aber wieder Heiden noch Christen. Er will zeigen, was die uralte Geschichte mit uns, mit der heutigen Zeit, zu tun hat. Das ist ein guter Ansatz. Nur zeichnet er ihn mit einem ziemlich dicken, ein bisschen plumpen Pinsel. Da sind ein paar Individuen, Paulina oder der Poliuto. Das sind moderne Menschen in modernen Kleidern. Auf der anderen Seite ist die Masse. Alle sehen gleich aus, alle stecken in den gleichen Uniformen, denken gleich und wehe, wenn sie mal anfangen zu pöbeln. Dann wird es wie bei einem politischen Aufstand oder bei einem Fußballmatch blutig und brutal und laut. Das frühere Publikum konnte gar nichts anfangen mit dieser modernen Inszenierung und es hat so laut Buh brüllt wie schon lange nicht mehr. Die Sänger sind beim Schlussapplaus besser weggekommen als das Regie-Team. Aber der ganz grosse Star von diesem Abend war der Dirigent, der Nello Santi. Er ist 81 und er dirigiert den Poliuto zum ersten Mal in seiner langen Karriere. Grandios sei die Musik, schreibt er im Programmheft. Und man muss nicht einmal besonders gut anhören, um zu merken, dass der Donizetti schon vor dem Verdi ganz grossartige Chöre geschrieben hat. Der Nello Santi spornt dann auch vor allem die Männer vom Zürcher Opernhauschor so richtig an. Ganz besonders leidenschaftlich dürfen die dann singen. Das Orchester hebt er wie immer mit ganz kleinen Bewegungen zusammen. Er lässt den Bläser viel Freiheit für wunderschöne Soli. Er treibt, wenn es nötig ist. Aber wie immer bei ihm fließt die Musik einfach völlig natürlich und harmonisch. Grossen, ganz grossen Applaus für den Maestro Santi.
Der Poliuto im Zürcher Opernhaus. Weitere Vorstellungen gibt es noch bis am 9. Juni. Regionalschall Zürich auf Hausen auf DRS 1, 13 Minuten vor 6. 20 Jahre Engagement gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern. Am 11. Mai 1992 hat die Pfarrstelle Castagna zu Zürich ihr Büro aufgemacht. Seither beraten sie Kinder, Eltern und vor allem junge Frauen, die als Kind sexuell ausgebeutet worden sind. Die meisten kommen aus dem Kanton Zürich. Castagna beratet aber auch Opfer aus der ganzen Schweiz. Heute hat Castagna über die ersten 20 Jahre informiert und auch über ihre Jubiläumsaktivitäten. Es gibt ein Sonderheft und am Freitag gibt es dann einen grossen Festanlass im Volkshaus zu Zürich. Co-Leiterin von Castagna ist Regula Schwager. Sie ist jetzt im Studio. Regula Schwager, 20 Jahre lang also kümmert sich Castagna um sexuell ausbeutete Kinder und Jugendliche. Was würden Sie sagen, was ist das grösste Verdienst von Castagna in dieser Zeit?
Das grösste Verdienst von Castagna ist sicher, dass das Thema einer breiten Öffentlichkeit bekannt worden ist und dass somit auch immer mehr Betroffene den Weg gefunden haben, in eine Beratungsstelle gemerkt haben, dass sie nicht allein sind und so haben Hilfe holen.
Und eben Betroffene gibt es viele. In den Anfangszeiten sind das einmal gut 200 Fälle gewesen pro Jahr, die sie bearbeitet haben. Jetzt in den letzten paar Jahren sind es immer über 1000 Fälle gewesen. Die Zunahme, was liegt das?
Ich denke nicht, dass mehr Kinder sexuell ausgebeutet werden mittlerweile, sondern eher, dass wirklich die Betroffenen den Weg zu Beratungsstellen finden, zu der Hilfe finden. Das ist sicher der Teil.
Also, dass auch gewisse Tabus nicht mehr so bestehen, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war?
Ja, auf jeden Fall. Vor 20 Jahren hat gar niemand über das Thema sexuelle Gewalt an Kindern geredet. Das war wirklich die Frauenbewegung, die das aufgebracht hat, das Thema, und auch die Beratungsstelle gegründet hat.
Sie selber sind Co-Leiterin, sind aber immer auch noch Beraterin. So einen Arbeitstag als Beraterin bei Castagna, wie muss man sich das vorstellen?
Bei uns schallt sehr viel das Telefon. Wir haben sehr viele Telefonberatungen, haben auch sehr viele persönliche Beratungen jeden Tag. In diesen Beratungen geht es um Kriseninterventionen. Es kommen eigentlich alle, die zu uns kommen, in einer Krisensituation, sind selber betroffen, halten die Situation nicht mehr aus, brauchen unbedingt Hilfe, dass sie aus dem rauskommen. Oder Menschen, wo das länger zurückliegt, die in eine Krise geraten sind, in eine psychische.
Und wer läutet dann an? Also sind das selber junge, betroffene Frauen oder sind das ältere Lehrer, Kindergärtnerinnen?
Das sind erwachsene Frauen, die als Kind betroffen waren. Das sind weibliche Jugendliche, die zum Teil selber anläuten oder die mal per Mail Kontakt aufnehmen oder die eine Fachperson für sie anläuten. Und wenn es um kleine Kinder geht, dort sind es Bezugspersonen oder Fachpersonen, die die Kinder betreuen und die dann mit uns Kontakt aufnehmen.
Das NZZ-Folio hat im letzten Jahr auch mal über Castagna berichtet und eben auch berichtet, wie so ein Arbeitsalltag von so einer Betreuerin aussieht. Das hat dann laut dem Bericht angefangen, dass am Morgen eine Mutter sich gemeldet hat und gesagt hat, die 5-jährige Tochter sei von einem 18-jährigen Mann gezwungen worden, um ihn im Intimbereich zu berühren. Dann hat sich eine Kindergärtnerin gemeldet, der Vater von einem Mädchen hat sie auch berührt und hat ihre weh getan. Am Mittag dann hat die Mutter angerufen, ihre Mann konsumiere Kinderpornos, und jetzt hat sie Angst um die eigenen Kinder. Das ist dann so weitergegangen, bei 7 Fällen alle ähnlich dramatisch. Ist das wirklich so, der Alltag geht so zu und her bei Ihnen?
So geht es genau zu und her bei uns. Es telefonieren sehr viele Leute, wir sind ständig am Telefon oder in einer persönlichen Beratung. Ja, das ist etwa unser Arbeitsalltag. Es geht die ganze Zeit immer nur um das Thema und zum Teil um ganz schwere Straftaten, die da passieren.
Eben, das sind jetzt alles wirklich sehr schwere Delikte gewesen, die ich hier aufgezählt habe. Und auch die anderen, die dann aufgeführt wurden, sind ähnlich. Also, das sind wirklich alles schwere Fälle eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Sexuelle Gewalt an Kindern ist immer ein schweres Delikt, ist immer sehr happig für ein Kind, das zu verarbeiten, zu verdauen. Da gibt es eigentlich keine Abstufung, wo ich könnte sagen, das ist jetzt nicht schlimm. Es kommt immer sehr darauf an, wie es einem Kind geht.
Und eben, wenn Sie so das Telefon überkommen, zum Beispiel eben die Kindergärtnerin, die sagt, ein Kind, ein Mädchen aus meiner Klasse, sagt, es werde wahrscheinlich von ihrem Vater misshandelt. Was machen Sie denn?
Wir schauen dann zusammen mit der Kindergärtnerin, was genau für Aussagen sie hat von dem Kind. Schauen, wie schwer das ist, was da passiert, wie klar die Aussagen sind, also wie viel Beweis man hat, klare Hinweise auf sexuelle Gewalt. Und dann beraten wir mit dieser Person, was für Schritte sie könnte unternehmen.
Und wie weit werden einfach die Fälle am Telefon behandelt und geschaut, was kann man weitermachen? Und wie sehr tun Sie auch dann wirklich mit den Betroffenen, mit den Opfern arbeiten?
Das kann ich in den Zahlen nicht so genau sagen. Die meisten schwereren Fälle kommen dann wirklich auch zu persönlichen Beratungen zu uns, auch mehrmals natürlich. Das ist, so ein Fall ist ja nie einfach zu lösen. Es gibt kein einfaches Rezept. Von daher haben wir meistens bei einem Fall mit mehreren Leuten zu tun oder mit vielen Beratungssitzungen.
Was mir jetzt aufgefallen ist, zu der Statistik vom letzten Jahr, bei den betroffenen Personen, da sind doch 30% sind Kinder unter 10 Jahren, aber Beratungen mit Kindern gibt es eigentlich relativ wenig.
Ja, das hat damit zu tun, dass Kinder eigentlich eine Beratung nicht brauchen. Eine Beratung ist ja ein kurzfristiges Setting, da trifft man sich 1, 2, 3, 4 Stunden. Ein Kind braucht, wenn es Fachpersonen braucht, braucht es eine langfristige Therapie zum Beispiel.
Und die vermitteln Sie dann einfach weitervermitteln?
Die tun wir weitervermitteln, ja. Wir haben ein gutes Netz von sehr erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten.
Die meisten Fälle, die Sie behandeln, das sind eben junge Frauen, eigentlich rechte Zeit früher noch mal so etwas erlebt haben. Warum eigentlich meldet sich die erst so viel später?
Also Jugendliche sind zum Teil aktuell noch betroffen, schon seit längerem, aber immer noch, oder eben vor einiger Zeit. Es ist oft so, dass man am Anfang, wenn man so ein traumatisches Ereignis erlebt, dass man das versucht zu verdrängen. Es geht wie irgendwie weg und so kann man einigermaßen überleben als Kind. Irgendwann aber einmal kommt das plötzlich wieder hinführen. Es drängt dann auf einen ein, die Erinnerungen kommen, man kann im Schlafen, man denkt die ganze Zeit an das und dann kommen die meisten in eine Krise und brauchen Unterstützung.
Machen Sie denn eigentlich auch so eine Art Langzeitbeobachtungen? Also, können Sie sagen, die Leute, die Sie mal behandelt haben, könnten die wirklich dann später mal ein normales Leben führen, auch mit einer normalen Sexualität? Oder gibt es da immer etwas, was zurückbleibt?
Ich würde nicht sagen, dass immer etwas zurückbleibt. Natürlich kann man die Geschichte nicht einfach wegstreichen. Die ist passiert. Wir haben aber schon bestreben, dass die Menschen bei uns oder dann auch später in einer Therapie lernen, von dem Ganzen nicht mehr so überschwemmt zu werden, stabiler werden und so auch ein ganz normales Leben können haben.
Reden wir noch über Täter. Am meisten sind das ja immer noch Leute eigentlich aus einem engeren Familienkreis, besonders häufig zum Beispiel Väter. Sie selber sind jetzt seit gut 10 Jahren bei Castagna tätig. In diesen 10 Jahren haben Sie eine Erklärung gefunden. Wie kommt es dazu, dass ein Vater seinem eigenen Kind so etwas antut?
Also es sind hauptsächlich Männer, das stimmt, und es sind hauptsächlich Männer aus dem näheren sozialen Umfeld vom Kind, wo das Kind vertraut, das Kind gut kennt und abhängig ist von ihm. Kinder sind verfügbar. Mit Kindern muss man nicht diskutieren. Die kann man einfach so konsumieren halt, oder? Das ist leider wirklich ein riesen Problem, dass ein Kind eigentlich diesen Ambitionen nichts entgegensetzen kann. Und darum sind Kinder auch gute Opfer oder leichte Opfer.
Und sind sich dann die Leute eben aus einem engen Familienkreis, haben die das Bewusstsein, dass sie da etwas Falsches machen, oder finden die da gar nichts Besonderes dabei?
Ja, natürlich haben die das Bewusstsein, dass sie da etwas Falsches machen. Es ist jedem erwachsenen Mensch klar, dass man ein Kind nicht sexuell ausbieten darf.
Und eben die grosse Frage, die sich dann stellt, wenn dann der Fall mal bei Ihnen landet, ist ja immer, macht man Anzeige oder nicht? Häufig macht man sie nicht, offenbar in der Mehrheit der Fälle macht man sie nicht. Warum?
Es sind etwa ein Fünftel der Fälle, wo es dann zu Strafanzeigen kommt, von den Fällen, die wir bei Castagna behandeln. Es sind sehr wenig. Das hat damit zu tun, dass viele Betroffene den Schritt nicht wagen, eine enge Verbindung haben zu den tätlichen Personen. Da, natürlich auch damit, dass viele Fälle eingestellt werden, mangels Beweisen. Sexuelle Ausbeutung findet nicht auf dem Bellevue statt, sondern im Schlafzimmer, im familiären Raum. Es gibt wenig Zeugen. Es hat Kinder, die noch nicht klar Aussagen machen können. Und das sind natürlich erschwerende Tatsachen.
Was auch zugenommen hat, eben neben diesen Fällen aus einem engeren familiären Kreis, sind gleich Fälle, wo auch Täter Jugendliche sind. Wieso die Zunahme?
Es gibt immer wieder Veränderungen bei sexueller Gewalt an Kindern. Jugendliche haben sämtliche Formen von Gewalt erobert in den letzten 10, 20 Jahren. Jetzt auch die sexuelle Gewalt, das wundert uns eigentlich nicht so. Erschreckend haben wir festgestellt, dass es immer mehr Kinder gibt, Kinder unter 10, die schon Übergriffe auf noch kleinere Kinder machen.
Und die grosse Frage, die man sich dann in der Gesellschaft stellt, ist ja immer, wie reagieren. Und eines der ersten Rezepte ist Gesetz verschärfen. Was sagen Sie noch dazu?
Es braucht auf jeden Fall Sanktionen, ganz klar. Kinder und Jugendliche, die Übergriffe machen, und natürlich auch Erwachsene, brauchen klare Sanktionen, müssen klar merken, dass das nicht drin liegt. Bei Kindern tun wir die Daten auch als Hilferuf einstufen, und darum findet man ganz klar, dass die auch Unterstützung haben müssen, ihre Probleme anders zu lösen, nicht versuchen zu kompensieren durch Sexualstraftaten.
Eben Alain Guggenbühl, bekannter Jugendpsychologe, hat kürzlich auch sich dagegen ausgesprochen, dass man Gesetze da verschärft, und hat dann gesagt, die Jugendlichen experimentieren halt dann noch viel und entdecken so ihre Sexualität. Also würden Sie das auch noch so beurteilen? Das sind halt eben die Experimente, wo man da ein bisschen schaut, wie weit kann man gehen?
Nein, wir haben es natürlich mit klaren Sexualstraftaten, mit sexuellen Übergriffen zu tun. Natürlich müssen Jugendliche experimentieren und ausprobieren, aber das sollen sie machen mit anderen Jugendlichen, die vom gleichen Entwicklungsstand sind und freiwillig damit machen.
Und eben, wo kann man Grenzen ziehen? Also wann sind es irgendwie eben noch so Experimente und wann ist es halt wirklich ein Fall von sexueller Ausbeutung?
Wenn ein grosser Altersunterschied besteht, ein grosser Unterschied in der Entwicklungsstufe, wenn Handlungen passieren, die nicht kindgerecht sind, wenn es gegen den Willen der betroffenen Person passiert, dann sind sie Übergriffe.
Regula Schwager, eben, ich habe es gesagt, Sie sind selber auch Beraterin, jeden Tag also mit ganz schlimmen Geschichten konfrontiert. Können Sie eigentlich am Abend, wenn Sie zum Büro ausgehen, können Sie dann einfach noch abschalten und mit Ihrem Partner oder mit Freunden irgendwie einen schönen Abend geniessen?
Natürlich kann ich das, sonst wäre ich nicht so lange in diesem Job. Aber es braucht schon immer wieder ein sorgfältiges Abgrenzen. Es braucht eine optimistische Haltung. Und was ich wirklich klar muss sagen, es ist auch eine ganz schöne Arbeit, die wir hier haben, weil wir auch immer wieder ein bisschen Licht aufgehen lassen können.
Regula Schwager, vielen Dank für das Gespräch. Castagna, also feiert Geburtstag. Am Freitag gibt es ein grosses Fest um 7 Uhr im Volkshaus Zürich. Weitere Informationen zu Castagna und auch zu dem Festanlass gibt es im Internet. Den Link auf regionaljournal.ch. Damit ist es 6:02. Wir kommen zum Wetter. Das sind die Prognosen von Claudia Stocker von SF Meteo.
Morgen Vormittag ist es noch meistens sonnig. Nur hier und da ziehen Schleierwolken über den Himmel. Am Nachmittag werden die Wolken vom Aargau her immer dichter. Am oberen Zürichsee bleibt es am längsten sonnig. Gegen den Abend fängt es dann an regnen. Die Temperaturen heute Nacht bei rund 5 Grad, morgen Nachmittag steigen sie aber auf milde 19 Grad, in der Region Schaffhausen kann es sogar 20 Grad geben. Am Mittwoch gibt es einen wechselhaften Tag. Es hat zwar noch viele Wolken am Himmel, es gibt aber auch sonnige Abschnitte. Hier und da regnet es, zum Teil kann es auch ein Gewitter dabei haben. Temperaturen liegen bei rund 21 Grad.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Zum Schluss mal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung.
Der Bernhard Eck aus Elk ist für ein Jahr der offiziell höchste Zürcher. Der Kantonsrat hat den 53-jährigen SP-Politiker heute zu seinem Präsident gewählt. Er hat 166 von 169 Stimmen bekommen. Neuer erster Vizepräsident ist der Bruno Walliser von der SVP aus Volkertswil. Zweite Vizepräsidentin die freisinnige Brigitta Joner-Gehwiller aus Urdorf. Schaffhausen soll ein neues Sicherheitszentrum mit einem Gefängnis und Büro für Polizei und Staatsanwaltschaft bekommen. Der Kantonsrat hat heute einen ersten Grundsatzentscheid gefällt, um an dem 77 Millionen Franken Projekt weiter zu planen. Das drei Jahre, nachdem ein Häftling mit einem Stuhlbein ein Loch in die Mauer vom alten Gefängnis gebohrt hat und so hat können flüchten. So viel Regionalschall Zürich Schaffhausen am Montagabend. Die Sendung gibt es als Podcast auf regionalschall.ch. Redaktion Barbara Seiler, am Mikrofon Hans-Peter Krüenzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.